Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. In dieser Folge haben wir das Vergnügen, mit der Verhaltensbiologin Dr. Isabel Laumer zu sprechen. Sie forscht am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und beschäftigt sich intensiv mit unseren nächsten Verwandten im Tierreich, den Menschenaffen. Ihr besonderes Interesse gilt dabei den Orang-Utans, die sie für ihre Geduld, ihren Einfallsreichtum und ihre beeindruckenden sozialen Fähigkeiten schätzt. Im Gespräch mit Stefanie Haas gibt Dr. Laumer spannende Einblicke in die Welt der Menschenaffen. Sie erzählt, wie Orang-Utans komplexe Probleme lösen, warum spielerisches Verhalten und sogar Humor evolutionär tief in uns verankert sind und wie diese Tiere nicht nur Werkzeuge verwenden, sondern sich in manchen Fällen sogar selbst heilen. Außerdem erfahren wir, was Menschenaffen und Papageien gemeinsam haben, was diese faszinierenden Tiere in freier Wildbahn bedroht und warum ihre Erforschung so wichtig ist, um ihren Schutz zu sichern. Freuen Sie sich auf eine faszinierende Reise in die Welt der Intelligenz und Kreativität unserer tierischen Verwandten. Ich wünsche Ihnen, wie immer, viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
Frau Dr. Laumer, was sind Ihre Lieblingstiere?
Es sind tatsächlich Menschenaffen. Und zwar von allen vier Menschenaffen sind es vermutlich die Orang-Utans. Hat folgende Gründe. Ich empfinde sie als eher, sie sind ein bisschen langsamer oft, nicht ganz so stürmisch wie zum Beispiel die Schimpansen bei den Versuchen. Aber sie sind sehr interessiert. Und wenn sie zum Beispiel in eine Apparatur rangehen, dann sind sie sehr ausdauernd. Also bei Orang-Utans ist das besonders. Also wenn die zum Beispiel 20 Minuten Zeit haben, eine Aufgabe zu lösen, dann sitzt ein Orang-Utan normalerweise 20 Minuten davor und versucht eben, das Problem zu lösen. Und das ist für mich immer sehr, sehr spannend.
Mhm. Das heißt, zu den Menschenaffen zählen die Schimpansen, die Orang-Utans und welche zwei Arten noch?
Die Bonobos und die Gorillas.
Genau.
Und ich habe auch schon mit allen Vieren geforscht.
Und die Orang-Utans sind also Ihre Lieblingsaffen. Sie haben jetzt gerade von Apparaturen schon gesprochen. Wie kann man sich Apparaturen vorstellen, mit denen Sie Forschung betreiben mit den Affen?
Ja, ich muss noch mal ganz kurz nachhaken. Also es sind nicht nur die Orang-Utans, aber auch zum Beispiel Schimpansen sind für mich auch sehr, sehr interessant. Sind ja beides, also Orang-Utans und Schimpansen verwenden beide Werkzeuge, auch in freier Wildbahn. Und das ist dann super interessant, wenn man ihnen zum Beispiel eine Apparatur gibt mit einer Futterbelohnung und dann eben guckt, wie gehen die Tiere ran, was machen die, um an das Futter ranzukommen. Und das ist einfach super spannend. Und ich habe mich eben damals entschieden, Menschenaffen zu erforschen, weil unsere nächsten Verwandten eben alle vom Aussterben bedroht sind und ich einfach durch meine Forschung auch auf die Tiere aufmerksam machen möchte. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, Menschen zu zeigen, wie intelligent diese Tiere sind und auch wie ähnlich die uns Menschen einfach sind in ganz vielen Bereichen.
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich tatsächlich mir auch schon gestellt habe. Aber andersrum, wie ähnlich sind wir Menschen denn den Menschenaffen?
Naja, also wir haben zum Beispiel eine Eigenschaft gemein, das ist zum Beispiel Humor. Das habe ich erforscht, als ich in den USA gearbeitet habe. Und zwar habe ich da spielerisches Necken bei allen vier Menschenaffen erforscht. Und ja, also was wir herausgefunden haben, ist, dass eben alle vier Menschenaffen, also Gorilla, Bonobo, Schimpanse und Orang-Utan, alle spielerisches Necken zeigen, das eben dem Necken von kleinen Kindern sehr, sehr ähnlich ist.
Und woran erkennt man dann, dass so ein Menschenaffe Spaß jetzt dabei auch hat? Lachen die dann?
Ja, tatsächlich, die lachen. Also die haben auch ein Spielgesicht. Also da wird tatsächlich auch wie beim Menschen, auch werden die Zähne entblößt. Die lachen tatsächlich. Also es hört sich auch ähnlich dem menschlichen Lachen an. Und das machen die eben besonders in Situationen, wenn sie zusammen sind, wenn sie miteinander spielen, wenn sie sich gegenseitig kitzeln, dann wird vor allem gelacht.
Ach, das ist ja sehr, sehr spannend, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil man sieht ja bei anderen Tieren auch manchmal, dass die ihren Mund verziehen können, wie lachen, aber Humor ist jetzt was sie speziell den Menschenaffen auch zuschreiben würden. Ja. Oder gibt es aus ihren Erkenntnissen noch andere Tiere, die lachen können?
Ja, also Dadurch, dass wir herausgefunden haben, dass alle vier Menschenaffenarten eben Formen von Humor zeigen, eben dieses spielerische Necken, deswegen ist es eben sehr, sehr wahrscheinlich, dass unser gemeinsamer Vorfahre eben von den Menschenaffen und uns Menschen auch eben ja, Humor gezeigt hat schon. Also das heißt, Humor ist evolutionär sehr alt. Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt, weil wir haben natürlich erstmal geguckt, können das unsere nächsten Verwandten, weil die sind uns am ähnlichsten, auch das Genom ist ja am ähnlichsten. Wir sind zum Beispiel mit einem Orangutan, ist das Genom zu 97% ident zu uns Menschen, bei einem Schimpansen sogar mehr, 98-99%, je nach Studie. Also wir sind uns wirklich unglaublich ähnlich und deswegen ist natürlich der erste Schritt zu gucken, bei den Tieren, die uns am nächsten verwandt sind, ob die eben Humor besitzen. Und jetzt kann man natürlich weiter gucken. Mhm. Ich würde da als erstes bei Tierarten gucken, die eben in komplexen sozialen Gruppen leben, weil da ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass die eventuell auch Formen von Humor zeigen. Zum Beispiel, ich habe ja auch schon mit Kakadus gearbeitet, die sind wirklich sehr, sehr schlau. Man muss dazu sagen, also es gibt Vögel, die sind besonders schlau. Dazu gehören eben die Papageien, also eben auch die Kakadus und die Rabenvögel. Also ja. Raben, Krähen. Und da hat man eben vor ein paar Jahren rausgefunden, dass die eine ähnliche Neuronendichte, also die Anzahl der Neuronen, ist ähnlich hoch wie bei Primaten. Nur auf kleinem Raum. Also so ein Vogelgehirn ist ja ganz, ganz klein. Das heißt, die Übertragung ist unglaublich schnell.
Ganz schnell,
das heißt, manche Vögel, eben wie die Papageien, sind eben unglaublich intelligent auch. Und da wäre auf jeden Fall mal der erste Hint, wo ich mal gucken würde, was wir auch tatsächlich auch schon machen und schauen eben, ja, ob sie eben die ähnliche Formen von spielerischem Necken zeigen, eben wie die Menschenaffen.
Das heißt, von den Affen zu den Papageien, speziell jetzt den Kakadus. Und was käme danach?
Naja, es gibt noch ganz viele andere Tiere, die auch eben in komplexen sozialen Gruppen auch leben. Elefanten zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Tiere, wo ich mir gerne anschauen würde in Zukunft.
Ja. Elefanten spricht man ja auch eine sehr hohe Intelligenz zu. Und ich glaube, die zählen ja auch zu den wenigen Tierarten, die sich selber im Spiegel erkennen können, kann das sein?
Ja, also die erkennen sich selber im Spiegel, aber auch zum Beispiel die Menschenaffen, die erkennen sich auch selber im Spiegel. Also da gab es vor kurzem auch ganz schöne Versuche dazu. Also ja, wenn man denen zum Beispiel einen Punkt irgendwo aufmalt oder einen Punkt aufklebt, also ist etwas, was sie nicht spüren und sie dann vor einem Spiegel setzt, dann schauen die sich in den Spiegel und dann merken die sofort, oh ja, das ist komisch. Und dann greifen die an den Punkt und so kann man eben testen, ob das Tier sich erkennt im Spiegel.
Würden die sich auch auf Bildern erkennen, wenn man ihnen Bilder der Gruppe zeigt?
Da gibt es eine Studie und sie erkennen tatsächlich frühere Artgenossen auf Bildern. Da gibt es Eye-Tracking-Studien und sie schauen eben besonders die Bilder so lange an, ob von Tieren, die sie eben vor vielen Jahren das letzte Mal gesehen haben.
In was für großen Gruppen leben denn Menschenaffen?
Ah, das ist unterschiedlich. Also Orangutans, das sind, würde ich sagen, sie sind auch sehr sozial. Ich würde nicht sagen, dass die nicht sozial sind. Sind definitiv sehr sozial, weil die sich nämlich, also sie sind eigentlich ja semi-solitär. Das bedeutet, dass sie eigentlich halt alleine im Wald unterwegs sind und sich gelegentlich mit anderen treffen. Also Mutter und Kind zum Beispiel sind immer zusammen. Die sind ja auch über mehrere Jahre auch dann gemeinsam unterwegs. Orangutan-Kinder werden 8 Jahre lang gesäugt. Das ist von allen Menschenaffen die längste Zeitspanne, in der also ein Junges gesäugt wird. Und die bleiben, ja, also so ab dem 10. Lebensjahr fängt langsam die Ablösung an. Und das geht dann eben sukzessive, also langsam, das Jungtier ist mal ein bisschen weiter weg, dann kommt es wieder zurück zur Mutter. Und nach, also mit fortpflanzungsfähig sind sie dann so richtig mit 15. Also ist eine lange Zeit, die sie tatsächlich bei der Mutter sind. Und da kann es natürlich schon passieren, dass eine Mutter mit ihrem Kind eine andere Mutter trifft im Regenwald und dann spielen die zusammen, die Kinder, aber dann wird sich wieder aufgetrennt.
Das ist ja wie bei uns Menschen eigentlich.
Ja.
Schon sehr ähnlich.
Ja. Da gibt es natürlich auch, ich meine, Schimpansen leben jetzt in größeren Gruppen. Also da hängt es eben auch ab, wie eben der Regenwald strukturiert ist. Gibt es eben viele Futterpflanzen, Futterbäume und so weiter. Also es hängt von verschiedenen Parametern ab, wie groß so eine Schimpansengruppe ist.
Mhm. Und jetzt haben Sie sich ja sehr intensiv mit den Menschenaffen schon beschäftigt. Was sind denn so die Erkenntnisse, die man hinsichtlich des Lernens jetzt schon hat? Also lernen Affen jetzt nur über Konditionierung oder Modelllernen oder ist das ein soziales Lernen? Also was sind die Erkenntnisse, die Sie da schon haben?
Also Menschenaffen lernen individuell, das heißt, sie untersuchen zum Beispiel mit ihren Händen, mit ihrem Mund verschiedene Objekte und das sehr, sehr ausgiebig. Also auch im Regenwald, wo es vor allem natürliche Materialien gibt, da wird sehr viel manipuliert und da lernen sie eben über Objektbeschaffenheit und was man mit den Objekten machen kann, also Stöckchen, Blätter und so weiter, Steine. Aber soziales Lernen ist tatsächlich ein sehr wichtiger Faktor auch. Beim Orang-Utan ist das besonders interessant. Die zeigen nämlich ganz ausgeprägtes Peering. Mhm. Peering heißt, dass man eben auf naher Distanz zum Beispiel der Mutter dabei zuschaut, wie diejenige zum Beispiel eine Frucht öffnet, die von einer harten Schale umgeben ist und eben genau dann zuschaut, wie wird das gemacht. Und Peering zeigen junge Orang-Utans schon ziemlich zu Beginn direkt und auch bis ins hohe Alter, also sogar Erwachsene peeren auch noch. Und da gibt es auch eine Studie von Julia Mörchen, die hat sogar herausgefunden, dass eben, wie gesagt, wenn adulte Tiere in ein neues Gebiet kommen, weil die Männchen, die wandern ja auch bei den Orang-Utans, auch in andere Gebiete, dass die tatsächlich, wenn sie im neuen Gebiet sind, auch wieder Peering zeigen und die schauen dann nämlich ab, na, wie machen das denn die Ortsansässigen? Weil es könnte ja sein, dass es da andere Früchte gibt und die werden auf verschiedene Art und Weise geöffnet und da macht es natürlich Sinn, da auch zuzugucken.
Müssen die Männchen da heimlich zugucken oder kann man sich das so wie in Männergruppen vorstellen,
Nein.
dass die sagen, hey, komm her, wir zeigen dir, wie es geht?
Also das ist tatsächlich ziemlich interessant zum Beobachten. Und zwar, also zumindest die Tiere, die wir vor allem beobachten, das sind die Tiere in der SOAC-Forschungsstation. Das ist ein Regenwaldgebiet, wo ca. 150 Tiere leben. Und die sind recht sozial. Also da haben wir auch Videos, wo die Erwachsenen wirklich teilweise 30 Zentimeter voneinander entfernt sind und da sich zugucken dabei. Also das kommt natürlich auch auf die Sozialbeziehung zwischen den beiden Tieren an, aber ja, also gelegentlich ist das auch also von richtig naher Distanz.
Das ist ja wirklich sehr spannend, weil aus dem Tierreich kennt man sehr, sehr oft, dass gerade Männchen eigentlich ihr Revier haben und da gar keine anderen Männchen reinlassen wollen. Das ist bei Menschenaffen kann das anders sein dann.
Ja, also das kommt natürlich immer drauf an. Also das eine Video, wo ich jetzt gerade eben dran gedacht habe, das waren zwei jüngere Männchen. Ob jetzt ein adulter Orang-Utan-Mann mit Backenwulsten, also die sind dominant und die sind auch haben auch ihr Revier. Also der würde das vermutlich nicht dulden, dass jetzt ein anderer ihm so nahe kommt. Also das muss man schon auch unterscheiden.
Und für die Kindererziehung sind dann bei den Orang-Utans jetzt zum Beispiel die Mütter verantwortlich, da bleiben die Kinder sehr lange und die Männchen sind da außen vor, dann die Väter.
Genau, also die Orang-Utan-Mutter, die kann man auch als eine Art Übermutter bezeichnen. Also die kümmert sich wirklich ja, über Jahre um ihren Nachwuchs und die schlafen auch im gleichen Schlafnest, bis das Junge 8 bis 10 Jahre alt ist. Mhm. Also die lernen ja auch, das ist zum Beispiel auch was tatsächlich gelernt werden muss, wie baue ich ein Schlafnest? Mhm. Also das ist nicht angeboren, das müssen die tatsächlich über viele Jahre lernen. Und das ist auch, also so ein Schlafnest ist auch sehr komplex von der Struktur, besteht oft sogar bis zu 7 Schichten. Oh, wow. Also da werden erstmal große Äste zur Mitte eingeklappt und dann eben Äste teilweise abgebrochen, auch mit dem unteren verwebt. Und halt so entstehen eben Strukturen, die haben sogar teilweise auch Bettdecke und Kopfkissen. Und wenn es regnet ja auch recht viel im Regenwald, wenn es sehr viel regnet, machen die sich sogar ein Dach.
Oh.
Also das ist echt ziemlich komplex und wie gesagt, das muss ja auch ein Orang-Utan-Mann mit 90 Kilo tragen können. Also das muss man wirklich gut lernen, wie man sowas baut, dass man eben auch nicht stürzt, weil das ist auch recht tief dann. Also die können auch sich Knochen brechen, wenn sie stürzen. Also auch Klettern muss gelernt sein, das lernen die auch. Also so ein Jungtier, ein Orang-Utan-Junges, die ersten paar Jahre hängt es am Fell der Mutter und dann erst so mit 3 Jahren sind sie dann tatsächlich in der Lage, auch mal selbstständig ein bisschen zu klettern. Also das ist eine ganz langsame Entwicklung, wo auch viel gelernt wird.
Die Menschenaffen haben ja auch Daumen, oder?
Ja, Die haben wie wir eben 5 Finger, nur die sind viel länger natürlich und diesen opponierbaren Daumen und die sind einfach dafür gemacht, diese Hände um zu klettern. Mhm. Die sind auch viel stärker als wir. Also so ein ausgewachsener Orangutan-Mann ist circa 7-mal so stark wie ein erwachsener Mann, wow. Also Menschenmann. Ja. Ja.
Wahnsinn, ja. Weil da habe ich mir auch den Kopf drüber zerbrochen, wie diese Affen das noch schaffen zu klettern. Und wo sind die Grenzen bei den Affen fürs Klettern? Also würden die jetzt an so einer Glasfassade, würden die wahrscheinlich nicht hochkommen?
Also habe ich jetzt noch nie gesehen. Also ich arbeite ja auch in Zoos, habe ich jetzt noch nie gesehen, dass einer an einer Glasfassade klettert. Nein, also das ist schon an Bäumen. Aber wie gesagt, auch das muss gelernt sein, weil die müssen nämlich genau wissen, okay, der Ast ist morsch. Wenn ich auf den drauf gehe, breche ich eventuell durch und falle viele Meter in die Tiefe. Also es gibt auch Studien, da sieht man auch tatsächlich, dass auch manche Orangutans tatsächlich gebrochene Knochen haben, die dann wieder heilen. Und das Klettern muss auch gelernt sein.
Aber da haben wir schon ein ganz spannendes Stichwort jetzt gerade gehört, das Thema Heilen. Da haben Sie ja eine wirklich faszinierende Beobachtung auch gemacht, dass Menschenaffen in der Lage sind, wirklich sich selber zu heilen. Wenn Sie da vielleicht ein bisschen was dazu sagen könnten.
Ja, das war eine Studie, die ist 2024 wirklich um die ganze Welt gegangen. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Wir haben also unser Forschungsteam direkt vor Ort in der SOAC-Forschungsstation hat den Orangutan Rakus dabei beobachtet, wie er sich seine Wunde selber verarztet hat. Und es ist deswegen besonders, bis zu diesem Zeitpunkt war eben unbekannt, dass Tiere aktiv mit einer Heilpflanze eine Wunde behandeln. Also das ist praktisch das erste Mal, dass man sowas beobachtet hat. Und der Rakus, der hat sich eben eine ziemlich scheußliche Gesichtswunde zugezogen. Also die ist etwa 5x5 cm Größe hatte die, vielleicht sogar 7x5. Also es war wirklich ziemlich scheußlich, also richtig hat man richtig das Fleisch auch gesehen. Und das hat er vermutlich in einem Kampf mit einem anderen Männchen davongetragen, diese Wunde. Weil das Team vor Ort hat eben kurz vorher sogenannte Long-Call-Battles gehört. Und ein Long-Call ist eben ein Ruf vom Orangutan-Mann, um sein Revier abzugrenzen gegen andere Männchen und eben Weibchen anzuziehen. Und wenn man jetzt ein Männchen rufen hört und dann ein anderes dagegen und das immer hin und her geht, dann ist da ja Konflikt vorprogrammiert. Also und vermutlich hatte er eben einen Kampf und hat dann diese Wunde bekommen. Und ja, dann hat das Team ihm dann 3 Tage später dabei beobachtet, wie er von einer Pflanze gefressen hat. Und das ist eben eine Pflanze, eine Liane, die extrem selten von den Orangutans dort gefressen wird. Also nur in 0,3 von unseren 390.000 Feeding Scans wird diese Pflanze gefressen. Oh, und das ist eben eine Liane. Und er hat eben erst mal mehrere Minuten davon gefressen. Und dann hat er plötzlich aufgehört und nur noch gekaut. Für mehrere Minuten. Und dann sich diesen Pflanzenbrei für 7 Minuten lang wiederholt direkt auf die Wunde gestrichen. Mhm. Und das ging so lang hin und her, bis dann die gesamte Wunde tatsächlich ganz grün war, also wie ein Wundpflaster. Und dann hat er weiter noch davon gefressen und auch noch am nächsten Tag. Und wir haben dann auch, also das Team hat vor Ort dann den auch immer wieder beobachtet, auch die Tage danach. Und die Wunde hat sich extrem schnell geschlossen. Also nach 5 Tagen war die schon komplett zu. Und keine Anzeichen von irgendeiner Entzündung. Und nach einem Monat war sie komplett verheilt. Also da war nur noch eine Narbe sichtbar. Und diese Pflanze, das ist Fipauriera tinctoria, das ist eine Heilpflanze, die auch von der lokalen Bevölkerung auf Borneo verwendet wird. Und ja, diese Pflanze ist eben entzündungshemmend, fiebersenkend, schmerzstillend. Also wie gesagt, gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze, also die ist so ein Allrounder, kann man sagen. Ja. Und das ist vermutlich der Grund, warum diese Wunde auch so extrem schnell verheilt ist. Rakus hat es ein bisschen auch unterstützt, der hat viel geschlafen auch in der Zeit. Also das Team hat eben vor Ort vermerkt auch, dass er eben viel mehr geschlafen hat, an manchen Tagen sogar 50%. Und dadurch ist die Wunde, also vermutlich eben durch auch die Unterstützung von dieser Heilpflanze tatsächlich sehr, sehr schnell verheilt.
Was haben Sie für eine Vermutung, wie ist Rakus darauf gekommen, die Pflanze zu verwenden? Weil wenn das bisher noch nicht beobachtet wurde, muss er das Wissen ja irgendwo hergehabt haben oder das irgendwie rausgefunden haben, dass ihm das helfen könnte.
Also da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass er eben das selber herausgefunden hat. Und es könnte sogar tatsächlich bei dieser Beobachtung der Fall gewesen sein. Und zwar hat er nämlich sogar im Mund auch eine Wunde gehabt. Also nicht nur auf der Backe, sondern auch im Mund. Und dadurch, dass ja diese Pflanze sehr schmerzstillend auch ist, kann es sein, dass er durch das Kauen gemerkt hat, oh, das tut mir irgendwie gut. Und ja, vielleicht probiere ich das jetzt auch mal auf meiner schmerzenden Gesichtswunde aus. Und hat dann angefangen, das eben ganz gezielt auf die Wunde aufzutragen.
Das wären ja dann schon höhere kognitive Strukturen eigentlich.
Ja, also und das ist eben die eine Möglichkeit, aber es kann natürlich auch sein, dass er das jetzt eben schon öfter mal gemacht hat und halt mal wieder angewendet hat. Mhm. Ne? Also das ist eben die eine Möglichkeit, dass er das eben selber erlernt hat, aber dadurch, dass ja Orangutans auch sozial lernen, eben durch dieses Peering zum Beispiel, dass sie eben ganz genau zugucken, wenn ein anderer etwas tut, kann es auch sein, dass er dieses Verhalten von seiner Mutter zum Beispiel gelernt hat. Und Rakus, der kommt nicht aus dem Forschungsgebiet, sondern der kommt außerhalb her. Mhm. Das heißt, es kann sein, also deswegen vor Ort, also im Suak-Forschungsgebiet zeigt das Verhalten bisher kein anderer Orangutan, aber es kann sein, dass vielleicht seine Mutter außerhalb des Suak-Forschungsgebiet dieses Verhalten zeigt oder auch ein anderer Orangutan und er sich das abgeguckt hat und dann später, als er selber verwundet war, dann auch angewendet
aber
hat.
Aber dann müsste er ja auch in der Lage sein, die Pflanzen wiederzuerkennen.
Ja.
Das ist ja auch eigentlich was uns Menschen selbst oft schon schwer fällt, Pflanzenkunde und das zu bestimmen.
Also in diesen, knapp 10 Jahren oder länger bei der Mutter, da lernen die Orangutan-Kinder, welche Pflanze kann ich fressen? Und das sind bei einem Orangutan, da sprechen wir von einer Größe von 100 bis 400 verschiedene Pflanzensorten. Also die lernen praktisch, was kann ich fressen? Wo finde ich das? Also wo sind die Fruchtbäume oder die Pflanzen, wo ich fressen kann? Und wann werden die reif? Das heißt, wann kann ich auch zu diesem Baum hingehen, um da praktisch die Früchte zu ernten zum Beispiel. Also die lernen da wirklich extrem viel und die erinnern sich auch dann an.
Die erinnern sich auch, das heißt, die haben ein richtiges Langzeitgedächtnis auch, aus dem sie bewusst, wenn sie es brauchen, Informationen abrufen können.
Ja, also da gibt es sogar Studien auch, die eben zeigen, dass Menschenaffen sich an einzelne Events, die mehrere Jahre zurückliegen, erinnern können.
Wie, was sind das für Events zum Beispiel?
Also da gibt es zum Beispiel, das ist eine Studie, die wurde am Leipziger Zoo durchgeführt und da hat eine Forscherin etwas versteckt, also in einer bestimmten, ich weiß es nicht mehr genau, in einer bestimmten Apparatur mit, und das war eben nur mit einem bestimmten Werkzeug, das eben versteckt war, lösbar und danach war die Forscherin eben für mehrere Jahre nicht mehr am Zoo, kam dann nach 3-4 Jahren wieder und hat dann eben das Ganze eben nochmal aufgebaut und die Tiere kamen rein und wussten sofort, wo sie nachgucken müssen, um das Werkzeug sich zu holen.
Okay, das ist ja wirklich faszinierend.
Also ja. Und es gibt auch noch ein paar andere Studien, die in die Richtung gehen. Also die erinnern sich wirklich sehr lange.
Jetzt haben Sie vorhin im Gespräch auch schon erwähnt, dass die Menschenaffen ja gefährdet sind. Was sind die größten Gefahren für die Menschenaffen?
Ja, also das ist ein ganzer... Also man kann jetzt nicht sagen, eine einzigste Sache, sondern es ist leider recht viel. Aber tatsächlich ist es so, dass durch den Lebensraumverlust, weil halt immer mehr Regenwald gerodet wird, auch durch das Klima, das immer wärmer wird, da kommt es wirklich auch zu wirklich großflächigen Waldbränden, weil natürlich jetzt auch viel mehr Fläche, die vorher eben Regenwald war, in landwirtschaftliche Nutzfläche umgewandelt wurde und das brennt leichter. Das heißt, da kommen jetzt viel mehr Brände und da gibt es auch einige Studien, also die dann zeigen, wie die Tiere zum Beispiel auch unter dieser Luft dann, also unter der Luftverschmutzung durch die Brände leiden. Also da verschieben sich teilweise sogar die Höhen, also der Rufe direkt nach dem Feuer, weil die einfach so verrauchte Lungen haben praktisch.
Oh, Wahnsinn, ja.
Ja, dann gibt es natürlich so Dinge wie der illegale Haustierhandel. Da werden Mütter getötet, um die Kleinen eben sich zu holen. Und die Kleinen werden dann verkauft in irgendwelche Länder.
Also, und kommen dann in Zoos oder wirklich als Haustiere?
Ja, werden teils als Haustiere gehalten. Und das ist natürlich besonders schlimm, weil so ein Menschenaffe, der, wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, die werden sehr, sehr stark. Und die sind dann irgendwann nicht mehr handelbar und wachsen natürlich in unter Umständen auf, die komplett nicht geeignet sind. Die lernen da halt nicht viel, ne? Also die lernen dann halt einen menschlichen Haushalt, aber die lernen nicht, was sie zum Überleben im Regenwald brauchen. Und dann in Auffangstationen, die werden dann oft entweder konfisziert, weil das ja natürlich illegal ist, einen Menschenaffen als Haustier zu halten, oder es wird irgendwo angezeigt und dann wird das Tier eben konfisziert, wird zu einer Artenschutzorganisation gebracht. Und wenn das Tier jung genug ist, dann kann man dann tatsächlich das dann noch in eine Art Waldschule schicken mit anderen Gleichaltrigen und mit eben Ziehmüttern, mit menschlichen Ziehmüttern, die den Jungen dann eben zeigen, was man essen kann, wo findet man das, wie öffnet man zum Beispiel verschiedene Früchte. Also man kann denen schon noch Dinge auch lernen, aber ja, im Idealfall bleibt das Junge natürlich bei der Mutter.
Und haben die menschlichen Mütter, haben die dann von Orang-Utan-Müttern jetzt zum Beispiel gelernt, wie man Früchte öffnet, weil ich könnte jetzt keinem Affen beibringen, wie er am besten eine Frucht öffnet.
Ja, also das ist schon Fachpersonal, die sich gut auskennen und die dann direkt in so einer Artenschutzorganisation eben arbeiten. Und das sind dann aber auch tatsächlich jetzt nicht viele Pfleger, sondern das ist für eine Orang-Utan-Gruppe vielleicht drei. Ja. Und eben das wird mit Absicht, ist es so, dass man eben die Anzahl der Pflegemütter gering hält, weil die Tiere sollen ja auch nicht lernen, sich an jeden einzelnen Menschen zu gewöhnen. Ja, weil wenn die später auf Menschen geprägt sind, wenn man die später auswildert, und kann es natürlich passieren, wenn dann jemand im Wald spazieren geht, dass die sich plötzlich annähern dann. Das heißt, also es ist auf jeden Fall gut, dass man nur wenige Ziehmütter hat und dass sich die Tiere dann an diese Ziehmütter auch gewöhnen und prägen, aber halt generell die Scheu vor den anderen Menschen schon noch behalten.
Ja.
Das ist schon wichtig einfach, dass es eben auch eben nicht zu Konflikten später kommt, wenn die Tiere erwachsen sind.
Das ist einfach Wildtiere
zwischen Mensch
auch
und Orang-Utan, ja.
Ja, also ein sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet. Vielen Dank, Frau Dr.
Laumer. Das freut mich, vielen Dank.